Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft. Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Schon im Programmheft zur neuen Konzertsaison des Göttinger Symphonieorchesters kommt Chefdirigent Nicolas Milton ins Schwärmen. Über eine wunderbare musikalische Familie, ihre phänomenale Virtuosität und ihre Kunstfertigkeit. Dafür spricht auch das musikalische Motto für die GSU-Spielzeit, die am Wochenende in der Lokhalle eröffnet wird. Mit Blick auf das Konzertprogramm begeistert sich Nicolas Milton heute auch in unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema für eine GSU-Saison der Superlative.
Herr Milton, was verbinden Sie mit dem Leitmotiv Superlative für diese Saison? Wollen Sie noch höher hinaus? Oder hat es eher was damit zu tun, ich nenne jetzt mal das Stichwort overwhelming, eine Begeisterung, die einfach nur noch in die Höhe und in die Breite weiterwachsen kann?
Ja, eigentlich, das ist für mich so eine Steigerung. Und superlativ für mich, das war wichtig, dass das Wort super da ist, weil was das Orchester immer wieder versucht, ist, noch einer draufzulegen in der Qualität von was wir machen, mit Engagement mit dem Publikum, dass das Göttinger Symphony Orchester wie eine Familie ist. Und wir verbinden uns mit dieser Stadt, mit dieser Gesellschaft. Und unser Ziel ist immer wieder, die Leute zu begeistern, zu bereichern und zu bewegen mit unserer Musik. Und das finde ich wirklich ein Superlative, etwas wirklich vorbildlich für die Gesellschaft. Und deswegen finde ich das wirklich ein schönes Wort für unsere Spielzeit.
Sie sprachen mir bei der Pressekonferenz, zumindest wurde das angesprochen, auch von Reichtümern im Orchesterkanon. Das heißt, die Vielstimmigkeit auch der Musiker und Musikerinnen, die ja letztendlich mit in das Programm einfließt, was sie für Vorlieben haben, was sie für besondere Ideen mitbringen.
Ja, was wir da spielen, ist wirklich eine Sammlung von Gefühlen, von Ideen, von dem Musiker, von mir. Wie können wir unser Publikum näher kommen? Wie können wir etwas Erstaunliches schaffen, etwas Superlatives schaffen für das Publikum? Irgendwie eine Bereicherung geben, eine Erfahrung, eine Abenteuer in der Musik, was die Leute inspirieren und was auch unsere Musikerqualität immer wieder zeigt. Und so kommt eine Spielzeit zusammen. Ursprünglich hatten wir das geplant, eigentlich in der Stadthalle zu machen. Und es war klar, wir haben keine Stadthalle. Und dann plötzlich müssen wir gucken, okay, jetzt alle Programme, die ich geplant habe, ich habe alle Programme geplant für die Stadthalle. Aber da in der Stadthalle ist etwas möglich, was in der Aula, im Deutschen Theater, vielleicht in der Lokhalle, entweder nicht möglich ist oder nicht passend ist. Und deswegen müssen wir gemeinsam die ganzen Programme neu gestalten, sodass die passen wirklich für die Spielorte, die wir haben, an den bestimmten Terminen.
Sowohl das Deutsche Theater als auch die Aula sind im Vergleich zur Stadthalle intime Spielorte. Also kleinere Besetzungen und kein fulminantes Orchesterwerk, was zum Beispiel jetzt 80 Musiker mit Gästen erfordert.
Das genau, und auch zum Beispiel ein Klavierkonzert in der Aula ist überhaupt nicht möglich. Und ein Klavierkonzert im Deutschen Theater ist nicht möglich, also so etwas. Aber auch die, wie Sie gesagt haben, die Orchesterbesetzungen die in der Aula sind nicht gleich. Und was wir in der Lokhalle spielen, da haben wir keine Grenzen, aber man möchte da auch kein, sagen wir, pre-klassisches Werk von einem Rococo-Komponist aufführen. Da ist die Möglichkeit, das komplett Göttinger Symphonieorchester in alle seine glorreiche Größe erleben zu müssen.
Cinemascope-Format.
Genau.
Herr Milton, mit Elena Krasternin haben Sie in diesem Jahr eine Komposerin in Residenz. Ich kann mir vorstellen, dass Ihre musikalische Persönlichkeit und die Vielstimmigkeit, die auch in Ihren Kompositionen anklingt, Einfluss auf den Spielplan hatte.
Ja, auf jeden Fall. Und da hat Elena solche Musik geschrieben, wo man wirklich finden kann, ein großes Werk, was in der Lokhalle passt. Zum Beispiel, wir haben da dieses wunderbare Big Rap, heißt das Stück. Und das ist so ein rhapsodisches Werk für großes Orchester. Und das passt wunderbar in der Lokhalle. Aber sie hat auch ganz intime, aber faszinierende, interessante Stücke für kleinere Besetzungen. Und da plötzlich war das klar, wow, das passt wirklich zu alle unsere Spielorte. Und obwohl ich lang als australischer Dirigent in Deutschland nicht so viel Musik von meiner Heimat bringe, inzwischen habe ich realisiert, warum nicht? Es ist wirklich neu für das Göttinger Publikum, so etwas zu hören. Eleni Katschuri ist eine Komponistin, die wirklich einen internationalen Ruf hat mit Musik. Und Frau Fiebiger, Sie waren da, als wir diese Summen Sieb gespielt haben. Da haben wir wegen Corona das vor einem geschlossenen Publikum gespielt. Aber solche Werke, wo plötzlich das ganze Orchester fängt an zu singen und faszinierende Effekte und plötzlich kommt eine Musik aus ihrer Heimat in Usbekistan. Und ich finde, diese Musik bringt etwas komplett Neues. Und wir diese Musik mit, sagen wir, ein Stück von Mendelssohn, wie in das erste Konzert in der Aula im Deutschen Theater komponieren, hört man Mendelssohn komplett anders. Und das ist, was ich wirklich faszinierend finde. Wenn man die Kombination von Stücken ein bisschen spielt, ja, wir spielen Mendelssohn direkt nach Katzschönen. Man hört die Mendelssohn dann in ein komplett anderes Weltbild. Und das finde ich wirklich schön. Und das ist, was macht Spaß irgendwie beim Programmgestaltung.
Wie kam Mendelssohn ins Spiel?
Ein Programm zusammenzugestalten, kommen ganz viele Elemente ins Spiel. Die Spielort, der Solist, den man an dem Tag vielleicht zur Verfügung hat oder mit dem man unbedingt da machen möchte und das ist der einzige Tag, den er da machen kann. Und das war genau der Fall in diesem Konzert, mit Mendelssohn-Willen-Konzert. Ich wollte unbedingt diese wunderbare 13-jährige Geiger, Christian Lee, der kommt auch aus Australien, jetzt der jüngste Künstler von aller Zeit, der mit Decca Records einen Vertrag unterschrieben hat, hat den Yehudi Menuhin-Wettbewerb gewonnen. Und ich habe mit ihm gesprochen, eigentlich mit seiner Mutter, und gesagt, wann kommt er? Er hat jetzt große internationale Management. Eigentlich, wir hatten das vor zwei Spielzeiten mit ihm schon, als er 12 oder 11 war, zu spielen. Aber wegen Corona ist das abgesagt worden. Und da war es möglich, dass er kann an dem Tag kommen. Aber er hat nur Mendelssohn angeboten. Also es war klar, Mendelssohn muss das sein. Und so ist das. Manchmal ist es so, dass die Dinge sind, die Sterne sind in eine Richtung, die kommen und da, aha, die Konstellation ist fertig.
Ich dachte an diesen wunderbaren Satz von Heinrich von Kleist über die Verfertigung des Gedankens, sei es beim Reden oder beim Gehen. Ja, also man ist unterwegs und in dem Moment klickt es immer wieder. Genau. Und man kommt plötzlich auf eine Strecke oder einen Weg, an dem man nie vorher gedacht hat. Ja. Der dann plötzlich ganz selbstverständlich erscheint und trotzdem noch das Überraschungselement hat.
Genau, das sieht man eigentlich im Leben. Man geht in eine Richtung im Leben und das merkt man in so etwas auch, aber man geht in eine Richtung und man merkt, oh, ich gehe von hier auf da und da und da kann man nicht wissen, wohin es geht, aber wenn man zurückblickt, man versteht, aha, ich war in diese Richtung gegangen, weil ich da an dem Tag den getroffen habe und. Und so ist das mit Programmen auch manchmal. Und auch welche Solist plötzlich Lust habe, von dem Orchester mit dem Göttinger Symphony zu spielen. Und tatsächlich haben wir 3 oder 4 wunderbare Konzerte jetzt in der Spielzeit, wo unsere Musiker auch als Solist auftreten. Finde ich sehr, sehr wichtig für das Publikum, für unsere Musikerentwicklungen auch. Und dass wir diese tolle Künstlerin im Orchester haben, sollte man wirklich stolz sein.
Ist da Ähnliches passiert bei der Programmgestaltung, dass Ihnen die Musiker gesagt haben, also das wäre jetzt für ein Konzert einer meiner Favoriten?
Ja, manchmal die Musiker haben Ideen, wir sprechen miteinander die ganze Zeit, wir sehen uns ständig. Man merkt irgendwie, da braucht diese Musiker diese Gelegenheit und zum Beispiel in einem Fall mit Ömir Kasil, unserer wunderbaren Solo-Fagott. Es ist klar, wir hatten ein Konzert mit ihm lang geplant, wegen Corona wieder abgesagt. Dann haben wir das tatsächlich aufgenommen vor NDR und es kam so gut bei NDR an. Ich dachte, das darf man einfach nicht einfach so aufgenommen lassen. Man möchte das vor ein Live-Publikum spielen. Habe ich ihm sofort gesagt, das machen wir nächste Spielzeit und das machen wir tatsächlich. Wir müssen nur das Kostüm von Elvis Presley nochmal vom Deutschen Theater auslernen, aber dann ist alles gut.
Aber gerade zurzeit ist der Kostümfundus des Deutschen Theaters so in Bewegung, allein aufgrund dieser Wilhelm Busch-Performance. Also da haben wahrscheinlich die Beteiligten selber nochmal Entdeckungen gemacht. Das kann durchaus sein, dass sich das Elvis-Kostüm nochmal verfeinert. auf besondere Art veredelt wird.
Genau. Und Elvis, gerade wegen dem neuen Film, ist Elvis auch gerade irgendwie sehr passend zu der Zeit, weil die haben gerade einen neuen Film rausgegeben. Und ich finde so eine, wir sagen auf Englisch, happy coincidence. Und das ist genauso. Solche Dinge passieren die ganze Zeit und irgendwie man muss go with the flow.
Ja, aber was Sie ansprechen, dieses Phänomen der happy coincidences oder überhaupt der Koinzidenzen, wenn man erstmal unterwegs ist, ja, dann finden plötzlich Dinge zusammen, aber man muss sich in Bewegung begeben.
Genau.
Damit fängt es an, ja. Und dann staunt man, kommt man ins Staunen.
Ja, und ich denke, da werden auch unser Publikum bei diesem Programm ins Staunen kommen. Und das ist genau, was wir wollen. Wir wollen diese Gelegenheiten anbieten, diese Abenteuer, diese interessante Kombination von Repertoire präsentieren. Und alles wird irgendwie in die Herzen von unserem Publikum gehen und unser Orchester immer wieder verbessern und in diese Stadt noch fester bringen.
Ja, es schwingt ja überall mit, an jeder Stelle. Musik ist überall. Die lässt sich durch kein Mauerwerk und durch kein mieses Gesicht oder durch keine schlechte Stimmung irgendwie aufhalten. Ne? So. In unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema erkunden wir heute die musikalischen Entdeckungen im Programm des Göttinger Symphonieorchesters im Gespräch mit GSO-Chefdirigent Nicolas Milton. Herr Milton, Sie haben mit der Matinee-Reihe im Deutschen Theater ja auch einen quasi neuen Horizont eröffnet und die findet sehr, sehr viel Zustimmung, die ist sehr belegt, die Konzerte sind fast immer ausverkauft. Ein Schwerpunkt ist ja ein gedanklicher Nachwuchsmusiker, junge Solistinnen und Solisten zu fördern, zu bestärken. Gab es da so ein programmatisches Motiv, was sich dann in den Gesprächen über Interessen, über Vorlieben verfeinert hat?
Also genau wie Sie gesagt haben, der Anfangspunkt für diese Reihe da im Deutschen Theater war wirklich zu sagen, was macht die nächste Generation, wie können wir die unterstützen mit der Hilfe von der Stiftung Niedersachsen Musikstiftung und Frau Ute Mittler haben wir jetzt diese Reihe so erfolgreich auf den Weg ins Leben gerufen, ja, geschickt, dass wir jetzt diese jungen Künstler zu uns als Gäste einladen können. Und dann manchmal ist es der Fall, dass der eine Künstler sagt, ich könnte das spielen. Auch hier haben wir ganz viele verschiedene Richtungen haben sich gezeigt, wie bin ich auf diese Künstler gekommen, wie bin ich auf diese. Zum Beispiel, ich habe gerade erwähnt, der Christian Lee ist eigentlich nicht von der Niedersächsischen Musikstiftung. Aber ich dachte, er passt perfekt in der Reihe, weil er 13 Jahre alt ist. Und dann Holger Michalski, unser Kontrabassspieler, hat eine Nichte, genau. Und seine Niece hat gerade einen Preis gewonnen in dem Joachim-Wettbewerb, Chiara Schiancondoro. Und ich dachte, mein Gott, ich habe dann die Aufnahme gehört, ganz, ganz toll, habe ich sie sofort eingeladen zu dieser Reihe. Und sie war früher bei dieser Stiftung, also das passt irgendwie sehr schön. Und dann bin ich in Kontakt mit der Stiftung und die haben verschiedene Namen genannt, zum Beispiel mit Frau Vogel, eine Flötistin, die spielt in der Reihe. Und dann habe ich gesagt, weißt du, es gibt dieses Flötenkonzert von Matthew Heinzen, diese ganz, ganz tolle Musik, wo man die Flöte komplett anders hört. Und dann habe ich organisiert, dass sie eine Aufnahme kriegt von dem Stück. Ich habe es schon mehrmals dirigiert. Die hat das gehört und hat sofort gesagt und mit ihrer Lehrerin gesprochen, das will ich machen, das ist jetzt die deutsche Erstaufführung von dem Stück. Natürlich habe ich dann Kontakt mit dem Komponisten aufgemacht. Er war total begeistert, hat sofort die Noten geschickt. Und das ist gut, da lernt sie etwas. Sie hat wirklich nicht so viele Chancen, überall Mozart-Flötenkonzert zu spielen. Aber sie wird jetzt immer sein, der Person, die dieses wichtige Konzert, die erste deutsche Erstaufführung gegeben hat. Und ich denke, man könnte da die Leute zeigen, guck, so geht eine Karriere, so macht man das. Man muss ein bisschen offen sein zu neuen Ideen und da freue ich mich sehr, dass man kann mit den Künstlern Ideen austauschen und dann wir kommen wieder auf ein total faszinierendes Programm.
Was waren Aspekte für die Reihe Aula Classic Also ihre Composerin in Residence, die hat ja in jeder Reihe ihre Spuren hinterlassen und wahrscheinlich auch, sagen wir mal, inspirierende Signale gesetzt. Was hat sich da so herauskristallisiert an Spektrum jetzt für die nächste Spielzeit?
In der Aula-Reihe, in der Aula-Klassik-Reihe, ja. Man fängt an eigentlich mit dem Ort. Was klingt fantastisch in die kleine, wunderbare Saal? Und da kommt man auf, man hat eine bestimmte Breite, ein bestimmtes Repertoire-Spektrum. Man darf da kein Schostakowitsch-Symphonie spielen, aber man darf da eine wunderbare Cherubini oder Ariage hören, was in der Lokhalle, auch im Deutschen Theater, nicht wirklich richtig ist, aber in der Aula sowas von perfekt. Und auch ein zum Beispiel Gitarrenkonzert möchte man nicht in der großen Lokhalle hören, aber in der Aula mit einer Grammy-nominierten Gitarrenspieler können wir etwas ganz fantastisch hören. Und da kommt man wieder auf eine interessante Kombination. Ja, ein Rodrigo-Gitarrenkonzert. Wie kann man das gut kombinieren? Dann kommen wir auf die spanische Mozart, der mit 25 gestorben ist, Ariage, und seine selten gehörte Symphonie in D-Dur, was wirklich ein tolles Stück ist. Und da plötzlich hat man das erste Programm.
Kannten Sie die oder haben Sie die in dem Zusammenhang entdeckt? Also Sie machen bestimmt auch noch Entdeckungen, weil so eine große Musikbibliothek, wie sie nun mal existiert.
Ja.
Sag mal, dieses Phänomen, man sucht ein bestimmtes Buch, ja, guckt einen Meter weiter.
Wie geht das? Zum Beispiel habe ich gesagt, wie wäre es dann mit Rodrigo und Ariag? Und dann sage ich ihm, und dann habe ich einen anderen Vorschlag für das erste Stück. Und dann sage ich mit dem Dirigent, weißt du was, wir brauchen ein interessantes Stück nach der Pause. Und dann kommt er auf die Idee mit Rebecca Clark, Poem, eine wunderbare Komponistin. Und da finde ich auch wichtig, dass wir auch deswegen eine weibliche Komponistin als Composer in Residence, aber dazu andere Komponistinnen, die ich auch in der letzten Zeit sehr, sehr häufig gemacht habe. Und da als Zusammenarbeit, Zusammengespräche mit dem Dirigent kamen wir auf diese Rebecca Clark Poem, den ich nicht kannte. Da habe ich das natürlich gehört, ein ganz tolles Stück. Es gibt so viele Musiken, ja, Sie haben recht, ich kenne nicht alles, aber ich kenne ein bisschen und da kann man wirklich schöne Konzerte zusammengestalten. Auch in dieser Aula-Klassik-Reihe wichtig ist, da ist mein Fokus auf unsere eigene Musiker. Also im zweiten Konzert spielt Ömür Kasil, im dritten Konzert spielt Bettine Bormuth, unsere wunderbare Soloflötistin, und im sechsten Konzert in der Reihe spielt Takenari Koyama, unsere Solo-Kontrabass. Und da findet man irgendwelche interessante Kombinationen und man merkt irgendwie, wir sind immer noch in der Zeit nach Corona, wo ich nach 2 Jahren immer noch die Möglichkeit habe und finden muss, die Leute, die wir abgesagt haben, wieder einzuladen. Und das ist der Fall jetzt mit Wolfgang Emanuel Schmidt, das vierte Konzert, wo er jetzt schon 2-mal wegen Corona abgesagt musste. Und jetzt versuchen wir nochmal. Aber jetzt mit ein anderes Programm, weil ich wollte unbedingt, dass Elaine Katz-Schönen in seinem Programm ist. Und das findet jetzt statt mit einem wunderbaren Werk von Anna Magdalenas Notebook, was inspiriert von Bach ist. Und er ist Dirigent und auch Cellist und spielt selbst Haydn-Cello-Konzert. Und Diana Adamyan, sobald ich sie gehört habe, habe ich gesagt, ich möchte mit dieser jungen Künstlerin so oft wie möglich spielen. Sie ist ganz, ganz toll und sie spielt auch Dvořák, vielen Konzerte in der Reihe. Also insgesamt, ich finde eine wirklich schöne Reihe in der Aula mit toller Musik, was wirklich von verschiedensten Aspekten zusammenkommen, wo wir wirklich... Der eine Element ist da und dann was passt zu diesem Element und dann am Ende, man möchte ein komplett faszinierendes Konzertprogramm gestalten. Und man denkt manchmal auch, ja, welcher Komponist hat in diesem Jahr Anniversary? Und dann kommt man auf Ligeti und ich denke, ja, nicht so viele kennen ihn, die haben vielleicht ein bisschen Angst. Aber er hat ein wunderbares Stück kombiniert, Concerto Romanesque. Passt perfekt in diese Programme und passt perfekt in der Aula. Aber wo man denkt, ja, was soll das? Und das wird ein absoluter Hit. Und ich finde es wirklich schön, diese Programme gemeinsam mit Ideen von anderen und von Ideen von Musikern und Ideen von Verfügbarkeit und Termine. Und dann plötzlich kommt alles zusammen und es ist ein Traum.
Ich meine, im Grunde ergibt das Leitmotiv für das dritte Konzert eigentlich schon etwas vor, Sternstunden. Eigentlich besteht ja die ganze Reihe aus Sternstunden, ne?
So gesehen.
Ja, ich denke auch. Das ist schön ausgesprochen.
In der Konzertsaison unter dem Motto Superlative ist das Göttinger Symphonieorchester erneut an vielen Konzertschauplätzen unterwegs. In unserer Sendung Eine Stunde ein Thema berichtet Chefdirigent Nicolas Milton auch über die besondere musikalische und programmatische Feinabstimmung für die Konzertreihen in der Aula, im Deutschen Theater und in der Lokhalle.
Gab es einen Anlass, ein Motiv jetzt für die Länderporträts Tschechien, Ungarn? Wir haben ja indirekt noch ein drittes Ländermotiv in das Repertoire geschmuggelt, mit dem Abend, der sozusagen die Donaumonarchie, so die Habsburger Nachbarschaft miteinander verknüpft. Da sind ja dann diese Länder auch beteiligt.
Ja, nicht wirklich. Das war nicht meine Absicht. Also ich durfte ein Konzert machen und mein Vater ist Ungarn und mein ursprünglicher Name war Molnár, was eigentlich Müller bedeutet.
Verwandt natürlich mit Ferenc Molnár im weitesten Sinne?
Nein.
Gibt es da noch literarische Querverbindungen?
Nein, auch nicht mit John Milton. Aber auf jeden Fall, das ist eine Musik, was immer an mein Herz gegangen ist und das war mir klar. Meine Mutter ist Französin, aber ihre Großeltern, Großmutter ist aus Armenien. Also irgendwann, wenn ich wieder in dieser Reihe bin, werde ich auf jeden Fall armenische Musik auch machen. Also das ist nur Zufall, dass es auf Ungarn gekommen ist, nicht mit der Habsburger zu tun. Aber natürlich, für mich ist es natürlich schön, wenn ein Land ganz viele interessante Ideen hat. Und wir haben in dem Programm Leo Weiner und wir haben Bartok und wir haben Ligeti und Kodály und ganz viele interessante Musik. Die Dirigentin, die das andere Konzert dirigiert, habe ich ihr verschiedene Länder genannt, die wir in der letzten Zeit nicht hatten. Wir hatten gerade Norwegen und wir hatten Japan und China und andere Länder, Russland. Aber sie wollte unbedingt Tschechien machen. Natürlich ganz viele fantastische Musik. Tschechische Suite von Dvořák und Smetana und auch andere Stücke, die vielleicht etwas weniger bekannt sind.
Ja, es gibt eben die Greatest Hits und es gibt noch
genau,
so viel drumherum. Ne?
Und von Dvořák und von Janáček. Also da ist tolle Musik drin. Für mich ist es wichtig. Ich war auch in der Situation in meinem Leben, wo ich mit einem Chefdirigent gesprochen habe. Er wollte mich einladen und wir haben das Programm diskutiert. Und er wollte unbedingt in diese Richtung. Und dann am Ende, ich war nicht begeistert. Ich dachte, nein. Diese Musik ist bestimmt gut, aber es spricht mich nicht so persönlich an und ich habe das Konzert dann abgelehnt. Das ist das Wichtigste. Wenn ich vor einem Orchester stehe, um Musik zu den Musikern zu mitteilen und ich muss meine ehrliche Begeisterung für diese Musik, meinen Glauben an diese Musik, das muss ich zeigen können. Und wenn ich das nicht ehrlich machen kann, sollte ich das nicht dirigieren.
Außerdem meine ich, das hören auch die Menschen, die im Publikum sitzen.
Ja, ich denke auch. Und wenn das nicht wird für die Musik, manchmal ist es nicht so der Fall. Aber es muss immer eine ganz große, tiefe Bedeutung haben. Und es kann sein, dass ich sage nicht, dass ich jedes Stück, was ich dirigiert habe, einfach für dieses Stück sterben. Aber jedes Konzert, was ich mache, es ist wichtig, dass da ist ein Element von der Glaube drin. Dass entweder ich glaube an diese Musik, oder ich glaube, dass wir, wenn wir diese Musik machen, es hat eine tiefere Bedeutung, zum Beispiel, dass ein Komponist ist, das wir unbedingt unterstützen möchten, oder das geht um ein Konzept, was wichtig für die Stadt oder für das Orchester ist. Da kamen wir auf Tschechien für Catherine bei dem Programm.
Gerade aus der Renatenreihe gestalten ja vornehmlich die Musiker und Musikerinnen des Symphonieorchesters. Haben die da in diesem Jahr auch wieder ihre Favoriten, ihre Schätze sozusagen ausgegraben, dieses Programm? Wie hat sich das dann gefunden? In ähnlicher Form wie die anderen auch, über diese vielen Gespräche?
Ja, man könnte sagen, es ist wieder ein bisschen Mischung von Elementen zu dieser Reihe, die geführt haben. Auch ein Element dafür ist Corona. War das eine Konzert mit Thiago Coimbra. Das Oboe-Konzert ist schon zweimal abgesagt worden. Jetzt versuchen wir nochmal. Und das ist so ein tolles Programm mit Oboe. Und wir wollten das unbedingt machen, also wir geben nicht auf. wenn Corona kommt, ja, wir besiegen das und es kommt wieder.
Ich meine, Elvis ist ja auch unsterblich, ne?
Genau.
Und wenn er das, den einen Konzertabend oder die eine Widmung nicht bekommt, jetzt, dann bekommt genau. er sie später, aber er bekommt sie erst recht. Ne?
Und ich bin sehr begeistert von dem letzten Konzert in der Reihe, weil das ist ein Blechkonzert, was immer gut ankommt. Aber ich bin hauptsächlich begeistert von dem Programm, weil das features unsere drei neue Blechkollegen. Erster Horn, erster Trompet und erster Posaune. Alle neue Kollegen im Orchester. Und ich finde es wirklich toll, dass die engagiert sind. Die haben zusammen ein wunderbares Trio-Programm zusammengestellt. Und das finde ich ganz toll. Und ich bin natürlich ein Fan von Hans Schubert. Und sein unsterbliches Streichquintett ist auch in einem Programm. Also ich finde die Programme wirklich alle sehr, sehr abwechslungsreich. Man hört hier eine große Breite von Musik. Und dann das dritte Konzert im Januar finde ich auch wichtig, weil hier werden wir in der nächsten Zeit eine Akademie des Göttinger Symphony Orchestras gründen. Wir haben das schon quasi mit Praktikanten, aber wir werden das ein bisschen jetzt neu steuern in der nächsten Zeit in eine Akademie.
Das wäre meine Frage gewesen, weil das Programm ist ja noch ein Überraschungsprogramm.
Genau.
Das heißt ja nur.
Und wir müssen gucken, wer kommt, Academy. Wer sind die Praktikanten oder Akademisten zu der Zeit. Und dann werde ich mit denen, und da sind die jungen Leute, das ist absolut die nächste Generation, wo die auch zusammen ein Programm gestalten müssen. Und natürlich, wenn sie das mit ihren Mentoren im Orchester mit mir machen, und wir werden da ein interessantes Programm zusammenstellen, wo man sieht, die jungen Leute, die eigentlich schon auf dem Weg sind, in die Profi-Lift live zu kommen. Und das finde ich sehr wichtig für das Orchester. Und es gibt auch diese jungen Leute eine große Chance, Inspiration, irgendwie da solistisch aufzutreten.
Machen Sie die Fortsetzung von gemeinsamen Workshops?
Auch. Zum Beispiel jetzt haben wir Praktikanten, die mit dem Orchester arbeiten. Und die Berliner Philharmoniker hat die Karajan Akademie. Und diese Musiker, die haben, sagen wir, 20 Dienste im Monat. Und die spielen dann im Orchester. Die sind bezahlt vom Orchester, aber die haben nicht feste Stelle im Orchester. Das ist quasi ein Schritt, bevor man eine feste Stelle hat, man hat eine Akademiestelle. Und das ist, was wir machen. Und jetzt diese Leute nicht nur im Orchester spielen, sondern auch, die werden zusammen, wahrscheinlich mit unseren Musikern zusammen, es wird ein Programm zusammengestellt von diesen Musikern, die auch natürlich mit unseren Musikern, und da werden wir gemeinsam dieses Programm machen. Also das sind wirklich quasi pre-professional Musiker. Die sind kurz vor einer festen Stelle zu haben.
Und die dann nochmal, ja auch in dieser Form, also kann man musikalische Ensembles bilden, ne?
Genau.
Für die Zeit, in der sie hier sind.
Genau, genau so. Übrigens eine Initiative unser Vorstand, finde ich ganz, ganz toll. Ich finde es eine wirklich tolle Idee, dass solch eine Idee kommt von den Musikern. Ich höre das und ich sage, genau wie Sie, ja, tolle Idee, machen wir sofort. So war das. Das meine ich mit zusammengestalten. Eine Idee kommt, ich höre das, ja, wunderbar. Oder eine Idee kommt und ich sage, ja, das ist gut, aber vielleicht machen wir das so. Und dann am Ende, man weiß nicht, woher diese Idee gekommen ist. Alle möglichen Fahrten kommen und dann am Ende ein Programm steht, wo man denkt, ja, natürlich, es muss so sein. Das ist schön.
Außerdem heißt das ja zugleich, dass man die einzelnen Solisten, Solistinnen oder Gäste und oder Praktikanten nochmal gesondert wahrnimmt und sieht, was ja. sozusagen hinter den gemeinsamen Qualitäten noch für individuelle Stimmen, Stimmfarben.
Genau, man sieht unsere Soloflöten, wenn sie spielt in einer Symphonie, in einer Art und Weise. Dann sie spielt als Solistin und man sieht das, hört das, spürt das ganz anders und dann der gleiche Person mit gleichem Instrument spielt in Kammermusik und das ist wieder komplett anders. Und das ist genau diese Form, was ich interessant finde. Und die verschiedenen Talente von unseren Musikern zu nutzen, zu verwenden, finde ich sehr schön. Zum Beispiel in einem Familienkonzert haben wir unsere wunderbare Thomas Scholz, das ist der Ehemann von unserer wunderbaren Konzertmeisterin Natalia Scholz. Er wird mit mir das Familienkonzert moderieren und er wird das ganze Konzept machen für das Familienkonzert. Und das habe ich ihm gesehen bei Familienkonzert, das macht er so toll. Er hat auch gesagt, er singt und spielt Balalaika im Konzert. Also das finde ich wirklich interessant und das ist dann, er wird auch natürlich spielen. Diese musikalische Kreativität zu fordern zu ermutigen und die Gelegenheit zu finden, wo können wir dieses Talent von diesem Mann gut auf die Bühne bringen.
Und als Vater von mehreren Kindern sowieso, hat man ja nochmal einen ganz anderen Draht. Ja?
Absolut. Und diese Talente, diese Vielseitigkeit von unseren Musikern zu fordern, zu ermutigen, ins Glanz zu bringen, das finde ich wirklich schön, dass wir das machen dürfen als Orchester mit so vielen möglichen Fahrten und Spielorten und verschiedene Sorten von Konzertveranstaltungen.
Sind Sie ein bisschen traurig, dass es so wenig Möglichkeiten gibt jetzt mit der Lokhalle? Die haben Sie ja nun während der pandemischen Phasen sehr intensiv nutzen können. Jetzt im nächsten Jahr sind es halt nur 2 Konzerte dort. Fehlt Ihnen da was? Oder ist das umso faszinierender, dann an den anderen Spielorten nochmal anders ins Detail zu gehen? Also jetzt nicht so viel, wie wir in sagten, CinemaScope, sondern ins Filigrane. Immer ein bisschen mehr Richtung kammermusikalisch zu gehen, wenn man jetzt keine riesengroßen Räume zur Verfügung hat.
Ja, die kurze Antwort ist, ich bin tief traurig, dass wir das nicht machen können, weit in der Lokhalle, weil natürlich die Konzerte in der Aula und Deutsche Theater und Rathaus und überall in Einbeck zum Beispiel, das ist wunderbar und wir machen die Programme da wirklich toll. Aber die Lokhalle gibt uns die Möglichkeit, in voller Größe auftreten zu können als Orchester in unserer Größe, die wir eigentlich sind. Und das ist sehr, sehr schade, dass wir das nicht öfter machen können. Aber die Lokhalle ist natürlich sehr, sehr teuer für uns und wir können das nicht bezahlen.
Ja, es geht und, ein Teil des, sagen wir mal, musikalischen Dialogs verloren in der Größenordnung. Oder er schränkt sich automatisch ein, wenn weniger Musiker in der Aula oder im Deutschen Theater zusammenkommen.
Ja, aber es ist teuer und die Verfügbarkeit war sehr, sehr begrenzt. Ja, ich kann nichts mehr dazu sagen. Es ist sehr, sehr schade, aber wir freuen uns sehr, dass wir mindestens diese 2 große Konzerte in der Lokhalle Klassikprogramm machen können mit Rachmaninov drittes Klavierkonzert und das unsterbliche Elgar Cello Konzert mit 2 ganz tolle Solisten. Und dazu haben wir natürlich 2 andere Veranstaltungen, sogar 3. Wir haben ein Familienkonzert da mit Tchaikovsky, was ich gerade erwähnt habe, mit Thomas Scholz. Und dann haben wir nach der Filmmusik sogar 2-mal in der Lokhalle.
Ja, einmal reicht auch nicht für die vielen Fans.
Genau, genau. Und das machen wir im April 2023. Und das ist, ja, wie Sie gesagt haben, immer voll und das wird etwas ganz fantastisch sein. Und im Dezember machen wir wieder ein Konzert, was wir geplant haben vor Corona, wurde abgesagt, Christmas in Göttingen. Und das haben wir damals aufgenommen auf YouTube und hatten 20.000 oder 23.000 Hits innerhalb kürzester Zeit. Und wir dachten, ja, tolles Programm, wir haben es jetzt aufgenommen, aber das live zu hören ist etwas ganz anderes. Und das machen wir jetzt im Dezember 2022. Christmas in Göttingen, das Konzert werden wir in der Lokhalle machen. Und da sind wir dankbar für unsere Freunde in der Lokhalle, dass wir diese Möglichkeit haben. Also ich hätte mehr gehabt, aber wir nutzen die Gelegenheit, die wir haben, so schön, wunderbare, abwechslungsreiche Musik präsentieren zu können.
Auch im vierten Teil unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema widmen wir uns den super Aussichten auf die Konzertsaison des Göttinger Symphonieorchesters unter dem Motto Superlative. Im Gespräch mit GSO-Chefdirigent Nicolas Milton.
Ihre Komposerin in Residence, Elena Katz-Tschernin, setzen Sie ja auch ein bisschen ein Zeichen für hochmusikalische Frauen, die immer noch eher eine untergeordnete Rolle in der Szene spielen, obwohl sich das ja jetzt allmählich verändert. Gleichzeitig auch ein Zeichen für zeitgenössische Komposition. Sind das in dieser Saison mehr Zeitgenossen oder ist das nur so ein Eindruck, der sich jetzt ergeben hat in der Programmzusammenstellung?
Ich denke, es ist nicht so viel mehr als andere Spielzeiten. Vielleicht sieht das ein bisschen so aus, weil wir diese Komponistin, diese lebende Komponistin als Composer in Residence haben. Aber vielleicht auch, man kann das sagen, wenn ich gucke die Programme durch und ich sehe, ja, da habe ich ein tolles Werk von Peter Skalthorpe, ein anderer salischer Komponist. Wir haben die deutsche Uraufführung von Matthew Heinz in Hausmusik und wir haben natürlich die ganzen Werke von Elena Katz-Tschernin und wir haben ja Ligeti und andere Komponisten. Aber ich denke, es ist wichtig für das Orchester, das zu machen. Und wir werden übrigens in zukünftiger Spielzeit viel mehr in diese Richtung gehen. Wir haben sogar schon geplant, ein Contemporary Music Festival zu machen, nächste Spielzeit. Wir haben schon die Unterstützung dafür bekommen von dem Bund, von einer Stiftung. Und das planen wir gerade für die 23/24 Spielzeit, weil das ist wichtig. Natürlich müssen wir bedienen die großen Komponisten von der Vergangenheit. Aber wie ich gesagt habe am Anfang heute, man hört Brahms und Mendelssohn und Schubert und Beethoven anders, wenn man das mit neuer Musik kombiniert und sieht, aha, so hat Beethoven. Neulich hatte ich zum Beispiel das Gulda Cellokonzert gespielt und direkt danach hatte ich Beethoven, Eroica Symphony, dirigiert. Und Leute kamen zu mir und die haben gesagt, ja, das Gulda war so toll und danach haben wir das Beethoven komplett anders erlebt als üblich, weil man hat gerade etwas komplett anders gehört. Und das ist, man hört die alte Musik anders, wenn man hört das in Kombination mit neuer Musik und umgekehrt. Und das finde ich immer wieder faszinierend, wie man irgendwie das spürt, diese verschiedenen Richtungen von Musik. Es hat auf jeden Fall einen Einfluss und es ist sehr wichtig, auch für das Orchester zu zeigen, welche Komponisten können wir fordern, welche Komponisten bringen uns in neue Richtungen. Es ist mir immer wieder ein bisschen traurig, dass wir so viele Werke immer noch von der letzten Spielzeit abgesagt haben. Zum Beispiel, ich hatte 2 oder 3 Werke von Lehrer Auerbach auf dem Programm, die wegen Corona abgesagt wurden. Die muss ich in eine zukünftige Spielzeit wieder aufgreifen.
Es kommt noch ein Aspekt hinzu, wenn man jetzt an klassische Komponisten denkt, die ja auch immer im Dialog standen mit noch älterer Musik. Und viele zeitgenössische Musikerinnen und Musiker, die komponieren, sind ja auch ständig im Dialog mit der musikalischen Vergangenheit der vergangenen Jahrhunderte, sodass es da eigentlich automatisch immer einen mehrstimmigen Dialog gibt. Man meint ja immer, Zeitgenossen wäre abgekoppelt.
Ja, absolut. Diese Musik finde ich auch immer besonders interessant und nächste Spielzeit. Zum Beispiel, ich habe tatsächlich einige Werke da in dem Programm, wo es gerade darüber geht, zum Beispiel in die Aula Klassikreihe, habe ich dieses Werk von Luciano Berio. Und da nutzt er Skizzen von Schubert. Und er kombiniert Skizzen von Schubert mit seiner eigenen Musik. Er hat fast so eine Fassade neu gestaltet. Und man hört plötzlich ein bisschen Musik, der klingt wie Schubert. Und dann plötzlich ist es komplett modern. Oder Brahms, Haydn-Variationen, kommt auch nächste Spielzeit. Oder Mendelssohn Reformationssymphonie. Das sind alle Werke, wo Mendelssohn auf Bach gegriffen hat und Brahms auf Haydn. Oder auch dieses Peter Scalthorpe-Werk, Port Essington, das ist ein Werk, was beschreibt ein Settlement in Australien. Und man hört 2 verschiedene Musik. Das ist aus England. Das ist ein australischer Komponist. Und man hört ein Solo-Streicher-Trio. Und die spielen englische Musik. Und dann hört man die Landschaft von Australien und wie unpassend das war. Und am Ende der Trio ist gestorben, weil die kamen in ihre englischen Kostüme nach Australien. Sie wussten nicht, was für ein Klima wir hatten und was für gefährliche Tiere wir haben. Und man hört diese 2 Welten, die zusammenkommen. Und das finde ich auch. Genau wie wir jetzt mit verschiedenen Stücken, aber wie Sie gesagt haben, manchmal innerhalb eines Stücks, so wie in Elena Katz-Tschönen von Anna Magdalena's Notebook, sie nimmt Musik von Bach oder Satin nimmt Musik von Debussy und so weiter. Und das ist, dieser Dialog zwischen Komponisten ist immer total interessant.
Das meinte ich, diese zeitgenössischen Stimmen, wie vielstimmig die auch sind. Ja, das ist ja dann auch eine musikalische Biografie, die meinetwegen mit Bach oder Monteverdi angefangen hat und sich jetzt vielleicht auch in tonal freien Räumen bewegt. Und nichtsdestotrotz hört man dann noch was mit oder da schwingt was mit. Auch jetzt im Hinblick darauf, dass ja zeitgenössische Kompositionen in den Konzertprogrammen immer mal wieder auftauchen, aber nicht in der Fülle, die sie verdienen. Da machen sie ja quasi jetzt noch ein bisschen Lobbyarbeit, ja. Im allerbesten Sinne.
Ja.
Gibt es eine besondere Entdeckung, die Sie jetzt bei der Spielplanung gemacht haben? So einen dieser Schätze, die dann so unerwartet kamen?
Ich denke, ich freue mich besonders auf Werken, wo das Orchester das auch nicht gespielt hat. Soweit ich weiß, hat das Orchester die wunderbare 6. Symphonie von Dvořák nie gespielt. Es ist Es ist ein absolut tolles Werk, aber man spielt immer die Neue Welt und Symphony Nummer 1 von Sibelius ist auch ein Stück, was ich nächste Spielzeit dirigiere, was ich liebe die Musik von Sibelius, aber die erste Symphonie hat das Orchester vielleicht lang nicht gespielt. Und Symphonische Tänzer hat das Orchester auch nicht gespielt von Rachmaninoff und das freue ich mich, weil das ist einfach hochvirtuoses Stück. Eigentlich, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage für mich, ehrlich gesagt, Frau Fiebiger, weil diese Musik ist mir alle am Herzen. Alles, was ich dirigiere nächste Spielzeit, ist Musik, die ich persönlich liebe.
Klar, für das Konzert ist es immer das Lieblingsstück.
Ja, genau. Natürlich, man denkt an die verschiedenen, wie viele Tage habe ich das Ding zu proben und wo können wir das spielen und wie werden wir das spielen und passt das zu diesem Stück in dem Programm und mit welchem Solist und wie spielt diese Solist und was kann diese Solistin oder Solist wunderbar spielen und wie alles zusammenkommt. Es ist für mich voller Freude, eine superlative Spielzeit, wo ich mich freue, mit diesem wunderbaren Orchester weiterhin in Göttingen die Stadt zu bereichern mit unserer musikalischen Abenteuer.
Das war eine Stunde ein Thema. Heute zum Saisonstart des Göttinger Symphonieorchesters und das geplante Konzertprogramm unter dem Motto Superlative. Im Gespräch mit Chefdirigent Nicolas Milton. Die Redaktion hatte Tina Fiebiger. Mit der Reihe Lokhalle Klassik wird die GSO-Saison am 1. Oktober eröffnet. Auf dem Programm stehen Werke von Anatoly Lyatov, Sergei Rachmaninow und Peter Tschaikowski. Weitere Informationen zur GSO-Saison finden Sie auf unserer Homepage unter www.stadtradio-göttingen.de.